ARD.
HR Info Kultur.
Mit Pablo Diaz am Mikrofon.
Diese Regierung hasst Deutschland.
Ich habe das Wort Volksverräter gesagt.
Wir werden sie jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Die AfD ist Impulsgeber für eine patriotische Renaissance, in deren Geiste diese Jugend morgen ein besseres Deutschland schaffen muss.
Aussagen von Politikern und Ideologen der neuen deutschen Rechten. Zum Teil sind da Mitglieder der AfD zu hören. In einem neuen Buch vereint der Journalist Markus Benzmann seine Erkenntnisse über die AfD nach vierjährigen Recherchen des Netzwerkes Korrektiv. Anhand der eigenen Aussagen der Partei rekonstruiert er die Pläne der AfD für Deutschland. Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst, heißt sein Buch, erschienen im Galliani Verlag Berlin. Ich spreche in dieser Sendung mit Markus Benzmann. Außerdem in dieser Ausgabe: Ein freies Theater feiert sein 50-jähriges Bestehen, das Theater Willy Prammel. Eine Bühne mit künstlerischem Anspruch, das mit seinen Projekten sowohl Jugendliche aus sogenannten bildungsfernen Schichten erreicht hat oder Flüchtlinge für die Theaterarbeit begeistern konnte. Wie? Auch das erfahren Sie in dieser Sendung. Das Buch von Martin Benzmann, »Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst«, ist eine Art Zusammenfassung über die politischen Absichten der AfD und deren Zielsetzungen. Eine Erzählung über die Entwicklung dieser Partei zu dem, was sie heute ist. Eine in weiten Teilen rechtsradikale Organisation, die vom Verfassungsschutz auf Bundes- und Landesebene zum Teil beobachtet wird. Herr Benzmann, wie haben es die rechtsradikalen Kräfte geschafft, die alte Professorenriege um Bernd Lucke, einer der Gründer der AfD, hinauszudrängen aus der Partei?
Also zum einen hat das Oberverwaltungsgericht Münster sehr klar gemacht, dass die AfD als Ganzes, als Verdachtsfall beobachtet werden kann. Das ist schon eine besondere Form, die eben die extremistische Ausrichtung dieser Partei auszeichnet. Wie ist das vonstatten gegangen? Von Anfang an hat die AfD Menschen angezogen, die immer schon in Hinterzimmern völkische und rechtsextreme Gedanken gesponnen haben und in der AfD ein Vehikel sahen, endlich diese lang versteckten Ideen dann auch in die politischen Parlamente zu treiben. Und da war es für sie sehr günstig, dass die Anfangsgründerriege so seriös aussah. Das war nicht so ein Schönhuber von den Republikanern, ehemaliger SS-Soldat, wo im Grunde genommen jeder, der einen gewissen Anstand hatte, schon sich mit Schrecken abwand. Da war ein Lucke, die konnten alle schön formulieren, die sahen alle anständig aus, waren Professoren, waren Juristen. Und die haben im Grunde genommen diesen völkischen Ideologen den Weg gebahnt, willentlich oder unwillentlich, aber sie waren die anfängliche Eintrittskarte für diese Partei. Und dann war ja früh der Björn Höcke aktiv und er wurde ja als Sonderling anfänglich gesehen. Aber was er konnte, der hat seine Anhänger immer sehr diszipliniert organisiert. Und während sich dann die anderen Funktionäre und Funktionärinnen bekämpfte, Lucke gegen Petri, Petri gegen Meuthen, hat der im Grunde genommen diese Auseinandersetzung genutzt, immer mehr die Partei und ihre Ideologie in den Griff zu bekommen. Und mit dem Austritt Meuthen ist dann die Entgrenzung fortgeschritten. Und das kann man dann sowohl sehen, was den ethnokulturellen Volksverständnis, diese völkische Idee von Staatsvolk, das noch nicht im Programm ist, aber von führenden AfD-Politikern gedacht, besprochen und gesagt wird. Aus dieser Idee kommt natürlich dann der Vertreibungsplan, der mit dem schönen Wort Remigration kaschiert wird. Und vor allen Dingen die Hinwendung nach Russland. Also das Zerbrechen der Westbindung, die Verachtung der liberalen Demokratie und der Wunsch, Deutschland in einer multipolaren Weltordnung neben China und Russland zu platzieren.
Ihre Recherchen legen auch den Schluss nahe, die AfD funktioniert, ja, wie sollte ich es formulieren, wie eine Art Räderwerk. Es gibt den ideologischen Überbau mit seinen Vertretern. Da gehört ein Verleger wie Götz Kubitschek dazu.
Der nicht in der Partei ist, der ist dann als Vorfeld bezeichnet.
Ja, er agiert mehr im Hintergrund. Dann gibt es noch die Identitären des Österreichers Martin Sellner. Auch der ist, glaube ich, nicht Mitglied der Partei, weil er ja Österreicher ist. Und vorne als parlamentarisches Gesicht sitzt dann Björn Höcke. Welche ideologische Positionen vertreten diese Leute?
Also es ist ganz spannend. Die bezeichnen sich selber als Vorfeld. Und dieses Vorfeld, geleitet von Kubitschek und Sellner, haben in dem Spitzenkandidaten Krah sozusagen ihre Projektionsfläche gefunden. Und er hatte vorher in dem Verlag von Kubitschek, also das ist der völkische Verleger, der in Schnellroda zu Hause ist und dort auch Konferenzen diesen völkischen Ideologen versammelt, ein Doppelpack rausgegeben, ein Buch von Sellner und Krah. Und das war vor dessen Kandidatur, um Spitzenkandidat für die AfD bei der Europawahl zu werden. Und das hat er geschafft. Er hat 60% eingeheimst und hat der AfD versprochen, die AfD in den Wahlen über 20% zu führen. Und als der sozusagen die Wahl gewonnen hat im Sommer, jubilierte Kubitschek und sagt, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist ein Räderwerk zwischen der Partei und dem Vorfeld, um den Begriff dieser Remigration in die politische Debatte zu bringen. Und das sind diese drei Ideen. Das ist die Vertreibung, basierend auf die völkische Vorstellung eines Staatsvolks. Das ist die Aufgabe der Westbindung und die Platzierung neben der multipolaren Weltordnung, weil es dort keine Menschenrechte mehr gibt. Und wenn es keine Menschenrechte mehr gibt, keine universellen, kann man auch über Vertreibung nachdenken. Und der dritte Punkt, und der wird auch von Sellner ganz klar formuliert, ist die Wende in der Geschichtsbetrachtung. Also wenn in Schulen und in der Öffentlichkeit nicht mehr über die Nazi-Herrschaft geredet wird und über die Schrecken der Nazi-Herrschaft, kann man erneut in der neuen politischen Debatte über Vertreibung reden und das mit dem geschönten Wort Remigration in die politische Debatte drücken. Und das war deren Plan im Sommer 23. Die Recherche von Korrektiv hat da, glaube ich, in dieses Räderwerk ein Stöckchen hineingeschoben. Und vor allen Dingen der Richterspruch aus dem Oberverwaltungsgericht Münster, die ganz klar gesagt haben, wenn der ethnokulturelle Volksbegriff zu politischen Maßnahmen führt, die Staatsbürger in ihrer rechtlichen Position unterstufen, dann ist das verfassungswidrig und verstößt gegen die Menschenwürde. Das ist genau der Remigrationsgedanke. Und dass der auch zusammenhängt mit der Aufgabe der Westbindung und der multipolaren Weltordnung, hat Sellner, also ein Video für die rechtsextreme Zeitung Kompakt herausgegeben, ist ganz klar gesagt, Amigo Home und Remigration gehören zusammen.
Aber ich verstehe dann sozusagen Ihre Aussagen dahingehend, dass es immer darum geht, den Diskurs immer weiter, wie soll ich sagen, auszuweiten, dass die Grenzen auszuloten dessen, was sagbar ist und was nicht.
Das sagt Sellner mit eigenen Worten, den Raum des Sagbaren erhöhen, dann die Ideologie von der monoethnischen oder ethnokulturellen Identität, wie Sellner das sagt, hineinzudrücken mit all den Folgen. Er sagt, die ethnokulturelle Identität zu unterstützen, ist das höchste Ziel der Rechten. Und dem ist es gelungen, über führende AfD-Leute diese Idee auch in die Partei zu bringen. Obwohl Alice Weidel das erkannt hat, wie gefährlich das auch für die Partei sein kann. Und da Krah zusammen mit der Vertreibungsidee, die, wie sie gesagt hat, auf die Ersatzbank geschickt hat. Aber es bleiben natürlich im Kader, weil die führenden Ideologen dieser völkischen Idee, die stehen jetzt ja in Ostdeutschland wie Björn Höcke in Thüringen zur Wahl und hoffen, die stärkste Partei, wenn nicht gar sogar ein Regierungsamt zu erlangen.
Sagt Martin Benzmann, Journalist vom Netzwerk Korrektiv und Autor des Buches »Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst«. Wir sprechen gleich weiter mit ihm. Zuvor wollen wir einen Blick auf die Gedankenwelt jenes Mannes werfen, der zu den Hauptvertretern des sogenannten völkischen Flügels der AfD gehört, Björn Höcke, Spitzenkandidat seiner Partei in Thüringen. Er hat schon oft für Kopfschütteln aufgrund seiner Aussagen gesorgt. Eines der ersten Male war 2015 bei einer Rede im inzwischen aufgelösten Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek in Schnellroda. Kersten Mügge berichtet.
Der 21. November 2015. Das Institut für Staatspolitik, ein Institut der neuen Rechten, hat in Schnellroda in Sachsen-Anhalt zum Kongress geladen. Das Thema: Ansturm auf Europa. Unter den Rednern ist auch Björn Höcke, der Thüringer Landesvorsitzende der Alternative für Deutschland. Höcke referiert knapp 30 Minuten über die deutsche Asylpolitik. Dann kommt das.
Und an dieser Stelle ist es angeraten, meiner Meinung nach mal die populationsökologische Brille aufzuziehen, um den Blick noch etwas zu weiten.
Was folgt, ist eine knapp dreiminütige Passage darüber, inwiefern sich das afrikanische Fortpflanzungsverhalten vom europäischen Fortpflanzungsverhalten evolutionsbiologisch unterscheide.
Die Evolution hat Afrika und Europa, vereinfacht gesagt, zwei unterschiedliche Reproduktionsstrategien beschert. Kurz: im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.
Letztlich, so schlussfolgert Höcke, müsse man die Grenzen schließen, damit sich das, Zitat, Reproduktionsverhalten der Afrikaner ändere. Weiter geißelt Höcke den, Zitat, dekadenten Zeitgeist, der Europa im Griff habe und hierzulande für niedrige Geburtenraten sorge. Der Videomitschnitt dieser Rede wurde im Internet veröffentlicht. Rechtsextremismus-Experten Robert Lüdecke von der Amadeo-Antonio-Stiftung sind entsetzt.
Was Herr Höcke davon sich gegeben hat, ist natürlich der blanke Rassismus. Und der kommt eben gar nicht mehr subtil daher, sondern der ist auf einer Linie mit der Rassentheorie des Nationalsozialismus.
Was Höcke gesagt habe, sei für ihn völkischer Nationalismus, der die Menschen in überlegene und unterlegene Rassen aufteile, erklärt Lüdecke dem NDR. Auch für den renommierten Rechtsextremismusforscher Hajo Funke überschreitet Höcke eine rote Linie.
Das nun ist purer biologischer Rassismus. Das heißt, er sieht einen Rassenkampf zwischen der afrikanischen Rasse und der europäischen Rasse. Das ist unterste Schublade eines Rassismus, wie wir es aus dem Nationalsozialismus kennen.
Kersten Mügge mit einem kurzen Einblick auf das ideologische Weltbild von Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD in Thüringen bei der nächsten Landtagswahl. Zu den ideologischen Feldern der AfD, zu denen sie sich gerne äußert, gehört auch die Kultur, wobei die Positionen noch etwas widersprüchlich sind. Von Markus Benzmann, Autor des Buches »Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst«, wollte ich wissen, welchen Stellenwert kulturelle Themen bei der AfD haben.
Ja, vor allen Dingen als Gegner. Sie werfen den jetzigen Kulturschaffenden vor, sozusagen der grün-liberalen Ideologie Vorschub zu leisten. Und das beschreiben sie auch in ihrem Wahlprogramm für die Europawahl, indem sie sagen, hier werden also nur woke antikolonialistische Themen gefördert und das wollen sie nicht. Und das ist natürlich ein Umkehrschluss. Wenn sie an politische Macht hätten, würden sie definieren, welche Kultur sie wollen, welche nicht und welche sie fördern wollen. Da kann man eine Warnung rauslesen. Und ein anderer Spiegelstrich, der trägt eben keine Schuld- und Schamkultur. Das heißt, die politische Debatte, sich auch mit den, vor allen Dingen mit den Schreckenherrschaften der Nazizeit auseinanderzusetzen, aber auch mit den Verbrechen der Kolonialzeit, das soll in Frage gestellt werden. Und das sagt eben auch Sellner, dass das eine Grundlage ist, um über Remigration zu arbeiten, indem er sagt, es besteht eine logische Primat der Identitätspolitik. Selbsthass und Ethnomasochismus müssen ihre dogmatische Wirkung verlieren. Das heißt, auch die Kultur muss sozusagen wieder einen Stolz in die Nation und diese ethnokulturelle Trugbild der ethnokulturellen Identität finden. Und das sind Kulturmaßnahmen, die indirekt dann zur Folge hat, dass die eine Kulturpolitik fördern wollen, die ihren ideologischen Zielen dient.
Aber Sie unterstellen zumindest, und das haben Sie auch gesagt, den Theatern oder den Kinos, da würde hauptsächlich nur ausländische Produktion laufen. Und Sie sprechen sich für die sogenannte deutsche Leitkultur aus, was immer das auch ist. Übt die AfD, obwohl sie jetzt noch keine Macht hat, im Osten bereits Einfluss auf die Theater- und die Kulturlandschaft aus?
Also ich habe jetzt im Zuge der Recherche einige Veranstaltungen besucht und mit den Menschen geredet. Das ist schon ein anderer Schnack, weil dort hat die AfD die Mehrheitspartei, zwar mit 30 oder 25%, aber sie ist sozusagen die stärkste Kraft. Und da fürchten einige Institutionen schon, was passiert, wenn die tatsächlich an die Hebel der Macht und damit auch an die Position bekommen, um zu entscheiden, welches Theater oder welche Bühne oder welche Kultur gefördert ist. Und da geht gerade in diesen Institutionen in diesem Sommer die Furcht um. Aber nicht nur bei den Kulturschaffenden. Sobald ein Höcke an die Macht käme, um Polizei und Verfassungsschutz zu kontrollieren, da würde ich nicht nur als Kulturschaffender Furcht bekommen.
Wenn man sich die Pläne der AfD insgesamt für Deutschland anschaut, wohin führen diese Pläne Ihren Recherchen nach?
Also der Kahr hat ja das in seinem Buch gesagt, er will im Grunde genommen die liberalen Westen zerstören. Das heißt letztendlich, wenn man sich von der westlichen Demokratie, der liberalen Demokratie entfernt, dass das ganz persönlich für einen Konsequenzen hat. In einer multipolaren Weltordnung neben Russland und China gelten die persönlichen Freiheitsrechte nicht mehr. Das ist die Aufgabe der Individualität und das ist die Aufgabe des individuellen Rechtsschutzes gegen den Übergriff des Staates.
Zusammengefasst, Herr Benzmann, eine direkte und offene ideologische Positionierung der AfD beim Nationalsozialismus findet aber nicht statt. Oder doch?
Also, wenn man den Rassengedanken der Vernichtung dann natürlich erstmal nicht, aber diese Idee der völkischen Reinheit oder dieses monoethischen Staates, da war eben die NSDAP eine besonders aggressive Auswuchs. Aber die Idee des eigenen vor dem Fremden zu schützen, hat da schon eine Ähnlichkeit. Und vor allen Dingen suchen sie Anleihen an den Nazi-Staatsrechtler Karl Schmitt, der von der Raumordnung geht, der die Interessen des Staates über die Interessen des Individuums hebt und das im Grunde genommen auch zu einem Prinzip erhoben hat und die USA als raumfremde Macht begreifen hat. Also es sind Anleihen dort, aber man versucht sich natürlich von diesem plumpen Narzissmus auch etwas abzusetzen. Aber die Willkür der Auslese, wer gehört zu uns und wen darf man hinausdrängen, der hat dieselbe Idee wie auch in der Nazizeit, dass man sagt, nur ein einheitliches, homogene Gebilde könne glücklich werden.
Markus Benzmann war das, Journalist vom Korrektivnetzwerk und Autor des Buches »Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst«, erschienen im Galliani Verlag Berlin.
Ein gutes Gift gegen die Langeweile der Verwüstung.
Ist auswechselbar. Für die Lust der Frau.
Ein Höreindruck aus dem Stück Das Quartett von Heiner Müller, aufgeführt im Theater Willy Brammel in Frankfurt. Das Theater feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Ein freies Theater, das sich vor allem auf die Fahnen schreiben kann, das Interesse sogenannter bildungsferner Schichten fürs Theater geweckt zu haben. Ich habe diese Woche den Theatergründer Willy Brammel in den Naxos-Hallen getroffen. Die Naxos-Halle ist da, wo das Theater seit über 20 Jahren angesiedelt ist. Herr Brammel, Theater und Politik, das war für Sie immer eine Symbiose. Wieso eigentlich?
Also mein Theater beginnt im Prinzip 1971, als die hessische Landesregierung, damals SPD-geführte Landesregierung, in meinem damaligen Büro bei den Pfadfindern in Berlin anfragen ließ, ob ich freigestellt werden könnte für einen Aufbaujob in Hessen, nämlich die Einrichtung einer staatlichen Jugendbildungsstätte mit dem Schwerpunkt Arbeiterjugendliche. Und da habe ich hier so angefangen, Lehrlinge von damals, die eigentlich mehr oder weniger unpolitisch waren, das heißt, aufgewachsen sind in einem Land, in einem Staat, wo man auf ihre Meinung keinen Wert legte. Und da war die Aufgabe, wie kann man eine solche Schicht von, damals habe ich noch die Klasse der Arbeiterjugend, wie kann man die in das gesellschaftliche Denken und Handeln einbinden? Und da musste man zweifelsohne Theater mit Politik in Verbindung bringen. Und Politik hieß nicht, besserwisserisch die Jugendlichen zu erziehen, aufzuklären, ihnen Werte beizubringen, sondern die selber zum Denken zu verhelfen, dass sie erstmal herausfinden, warum sie sozusagen sich zu denen gehörig fühlen, die in der Gesellschaft nichts zu sagen haben.
Und glauben Sie, Ihnen ist das gelungen?
Also würde ich behaupten, denn wir haben ja mit den Mitteln des Theaters gearbeitet. Und da ist der Vorteil natürlich im Theater, dass man nicht Gut und Böse in den Mittelpunkt stellt, sondern jeder, der in einer Szene auftritt, hat erstmal Recht, auch wenn er unterschiedlicher anderer Meinung ist. Die großen Konflikte damals für Jugendliche waren, natürlich die Autoritäten, der Lehrer, der Vater, der Onkel vielleicht auch, die älteren männlichen gegenüber eines jugendlichen Lebens. Und da musste man erstmal herausfinden, wie stellt man so jemanden dar, den man eigentlich ablehnt.
Kann man das so zusammenfassen, dass man sagt, für Sie war Theater auch ein Vehikel, sagen wir mal, die soziale Realität, in der Sie lebten, darzustellen und auf die Bühne zu tragen?
In der Ausbildung von Theater, wenn ich mal die biografische Vorzeit nehme, da ging es nicht um soziale Realität. Das gab es damals überhaupt gar nicht. Das hat sich später erst durch die Verbindung aus politischer Bildung und Theatermachen ergeben. Mit dieser staatlichen Jugendbildungsstätte. Also vorher ging es eigentlich nur im Theater um die großen Klassiker, um Schiller, Goethe, Novalis, Hölderlin und so weiter und so fort. Also das Soziale kam sozusagen über die goldenen 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinzu. Und das war sozusagen auch eine Steigerungsform des Theatermachens, dass man sagt, das Theater hat nicht nur die Funktion Bildung in Form des großen literarischen Kanons der deutschen Literatur darzustellen und auszubreiten, sondern die literarische Hinterlassenschaft auch zu füllen mit dem sozialen Kontext unserer eigenen. Und das war sozusagen auch das für mich Revolutionäre damals, zu sagen, das Theater hat eine beispiellose Kraft, sozial zu werden, Soziales abbilden zu können. Und das herauszufinden, ist eigentlich die große Arbeit von Theaterarbeit. Also Charaktere zu beleuchten, Personen Leben zu geben, die glaubwürdig sind.
Diese Arbeit haben Sie mit Ihrem Theater gemacht als freies Theater. Wäre eine solche Arbeit mit städtischen oder, sagen wir mal, Landesbühnen überhaupt möglich gewesen?
Also damals vielleicht noch nicht, aber es ist an der Zeit, diese Frage auch an das Stadttheater oder Staatstheater heranzutragen. Dass das, was wir gemacht haben, ich sage immer wir, weil ich stehe zwar mit meinem Namen für diese Entwicklung, aber an dieser Theater haben hunderte von Leuten mitgewirkt, mitgearbeitet, mitgedacht, mitentwickelt. Und man sagt, das ist alles eigentlich an den Stadttheatern versäumt worden, mitzubedenken, aufzugreifen, mitzuentwickeln. Aber wir haben das damals sozusagen neben dem Stadttheater für uns selber entwickelt. Als ich 1971 anfing mit einer Arbeit mit Arbeiterjugendlichen, hatte ich überhaupt kein Vorbild, keine Grundlagen, keine methodischen Grundlagen. Man wusste nicht, wie das geht. Man musste sich alles selber aneignen, sowohl methodisch als auch gedanklich. Und ich hatte ein paar tolle Mitarbeiter.
Sagt Willy Prammel vom gleichnamigen Theater, dessen Bestehen in diesem Jahr zum 50. Mal gefeiert wird. Und eines der Stücke, die demnächst wieder auf die Bühne kommen, ist ein Theaterstück mit Flüchtlingen aus Syrien. Zurückgehen oder hier bleiben. Heimat. Punkt. Heißt es.
Wie soll da eine Demokratie zustande kommen? Wie soll es sich entwickeln in Syrien?
Niemand weiß das.
Aber Demokratie fällt nicht vom Himmel.
Ja, ich weiß.
Es ist auch kein Geschenk. Weder von Gott noch von Allah.
Ja, ich weiß.
Theater mit Flüchtlingen. Eine Theaterarbeit, die der politischen Rechten sehr suspekt ist. Ich habe Willy Prammel gefragt, ob er sich Sorgen um die freien Theater macht wegen des Erstarkens dieser politischen Rechten.
Na gut, Sorge hat man immer. Wir haben damals ja auch kurz nach den 70er Jahren die damals rechtspopulistische Partei, die NPD, gehabt. Da gab es auch immer nur Geschrei von allen Seiten. Man muss die verbieten. Man darf mit denen nicht diskutieren. Ich bin völlig anderer Meinung. Ich finde, man muss diese Gegensätze, die sich da in der Öffentlichkeit abspielen, austragen miteinander. Muss dagegen Positionen entwickeln, die Stärke bezeugen. Ich mache zum Beispiel, oder wie bei uns im Haus, seit 5 Jahren Theaterarbeit mit Geflüchteten. So vor allem üblich geblieben ist eine große Gruppe von Geflüchteten aus dem arabischen Raum, ja. Und wir haben einen Riesenerfolg damit. Weil wir genau das anwenden, was beim Arbeitertheater oder beim damaligen Theater mit den italienischen Jugendlichen gelernt werden konnte, dass man die Stärke, die authentische Stärke, die in den Menschen angelegt sind, zum Ausdruck kommen lassen muss. So haben wir halt ein arabisches Theater bei uns geschaffen, das quasi sich mit dem auseinandersetzt, was deren Inhalte, aber auch die Inhalte unserer gesellschaftlichen Diskussion sind. Wir hatten das letzte Stück hieß Zurückgehen oder Hierbleiben. Punkt. Heimat? Fragezeichen. Also die Frage, was passiert mit den Millionen von Menschen, die damals, als die Angela Merkel gesagt hat, wir machen die Grenzen auf, wir lassen die rein, wofür sie ja heute noch gescholten wird. Ja? Und wir haben uns mit denen seither beschäftigt, immer weiter gearbeitet, auch mit sogar mit Klassikern. Wir haben Nathan den Weisen von Lessing mit ihnen gemacht. Wir haben sogar eine Operette zu den arabischen Jugendlichen gemacht, im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Und daraus ist dann das arabische Rössel am Wolfgangsee geworden, wo das Schweinefleisch sozusagen abgeschafft wurde. Die ganze Speisekarte halal ist. Ja, das war total witzig. Ja? Also ist jetzt kein politisches Programm, spiegelt aber sozusagen nur die Widersprüche, indem wir uns diesen Ankömmlingen bei uns beschäftigen müssen, was aber auch Spaß macht. So die unterschiedliche Herkünfte, die unterschiedlichen kulturellen Prägungen miteinander auszutauschen. Und daraus Potenzial zu gewinnen für die gesellschaftliche Diskussion. Ich habe dieses Stück da Zurückgehen oder Hierbleiben, haben wir vor einem Jahr schon uraufgeführt. Und da war ich auch bei der AfD und habe gesagt, ihr müsst kommen, das müsst ihr euch angucken. Das ist ja euer Thema, damit ihr was lernt, wie die Menschen denken und warum die ihre Heimat verlassen haben und was die hier bei uns anfangen und wie die damit umgehen. Die haben das völlig abgelehnt von der AfD. Das war denen wie eine Geschmacklosigkeit, sie zu sowas einzuladen. Jetzt machen wir gerade eine Wiederaufnahme, so in 3 Monaten etwa, in der ersten Septemberwoche machen wir dieses Projekt nochmal. Ich werde wieder mit der AfD diskutieren und sagen, ihr müsst kommen, sonst mache ich einen Skandal daraus.
Sagt der Regisseur Willy Prammel. Seine Bühne, das Theater Willy Prammel, feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch. Und das war HR Info Kultur. Heute über Politik und Kultur angesichts des Erstarkens der politischen Rechten und über das Bühnenjubiläum des Theaters Willy Prammel. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.